Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ist ganz schön viel Zeit ins Land gegangen seit der letzten Aufnahme. Wie ihr vielleicht auch ein bisschen hört, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen und ich muss auch sagen, es war einfach auch nicht so viel Platz im normalen Tagesablauf, um da Sendungen aufzunehmen. Ich hatte euch ja, glaube ich, sehr, sehr gut versorgt rund um die Free Agency, vorher ein bisschen das aufgeholt, was an Neuigkeiten dort auf Halde lag und jetzt waren wir dann relativ frisch mit dabei. In der Free Agency hatte ich auch einiges an Verträgen mit genannt. Also ihr wart, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr aktuellen Stand. Aber natürlich war die Idee, nicht so lange zu pausieren. Aber war jetzt eben so. Und es gibt jetzt von mir nochmal einen kleinen Schedule in den nächsten Tagen beziehungsweise für die nächsten Wochen, wo ich dann auch wieder so ein bisschen Sommerpause machen werde. Also zum einen wird es die Folge heute geben. Da gibt es ein News-Update, dann wird es eine Folge geben, wo ich mich über die Trophäen, die Auszeichnungen, die Awards kümmern werde und dort eben entsprechend zum einen natürlich sagen und auflisten werde, wer welchen Award dann bekommen hat und auch so ein bisschen natürlich wieder meine Einschätzung dazu gebe, vielleicht auch eben an der einen oder anderen Stelle, warum ich das etwas anders gesehen hätte. Dann wird es eine Folge geben zum Collective Bargaining Agreement, zum CBA. Auch das werdet ihr sicherlich schon mitbekommen haben, dass als Ausnahme im Prinzip außer Corona jetzt zum allerersten Mal es keinen Lockout gab zwischen der Spielergewerkschaft und den Besitzern, dass das Ganze relativ smooth abgelaufen ist, dass es da eben einen neuen Tarifvertrag gegeben wird. Da sind einige Änderungen drin, vieles ist auch so geblieben wie vorher und das wird auch eine Folge sein, wo ich darüber rede und es wird weiterhin so sein, dass ich versuche, diese 20 Minuten einzuhalten, also den 20-Minuten-Timer hier mit zu nutzen. Ja, und da eben entsprechend im Moment diesen Rhythmus oder diese Länge an Sendungszeit dort einzuhalten. Bevor wir loslegen, dann mit den Themen, habe ich an einigen Stellen Danke zu sagen. Und zwar geht das an diejenigen von euch, die eingezahlt haben in den Topf. In diesem Fall waren es einige, die bei PayPal mit eingezahlt haben. Da ist zum einen Kilian zu nennen, der sogar noch einen Kommentar mit dazu gemacht hat. Passend eben zur Sendung dann eigentlich mit den Awards. Hart und Conn Smythe Trophy hätten meiner Meinung nach an dich gehen sollen. Unglaublich, wie du ablieferst. Danke. Tja, ihr habt gesehen, kurz gelobt und dann gab es erstmal mehr als eine Woche Pause, aber vielen Dank nochmal entsprechend dort dann an das Feedback und natürlich vielen Dank vor allem für die Spende und Christian hat auch etwas gesendet per PayPal und er hat noch geschrieben, Anaheim 1993, DAX, danke für den großartigen Podcast rund um die NHL, sehr informativ, macht großen Spaß, ihn zu hören. Das freut mich immer, wie immer wisst ihr, natürlich freue ich mich über Lob, aber ich freue mich generell über Feedback und auch über Ideen. Wir haben jetzt wieder die Sommerpause, da könntet ihr ein paar Ideen eben auch entsprechend schicken. Wobei ich persönlich auch sagen muss, naja, die Sommerpause ist gut, weil so viel Sommerpause ist dann auch nicht mehr. Könnte man eben davon ausgehen, wir haben jetzt Mitte Juli, da ist ja noch einiges an Zeit. Also habe ja eben schon gesagt, was jetzt so die nächsten Folgen betrifft. Wie gesagt, ich habe dann vielleicht auch mal Urlaub. Und dann ist es auch so, in den letzten Jahren habe ich das ja immer so gemacht, dass der September der Monat war mit den Vorschau-Sendungen auf die neue Spielzeit. In dieser Saison habe ich den Plan, wie gesagt, erstmal einen Plan, zu schauen, dass ich das Ganze ein Stück in die Länge ziehe und dass ich eben schon Anfang oder Mitte August dann mit den Vorschau-Sendungen beginne und vielleicht nicht jeden Tag, sondern dann jeden zweiten Tag ein Team entsprechend vorstelle, was zum anderen auch ein bisschen Spielraum geben würde, falls ich dann wieder Interviewpartner finde für die verschiedenen Teams, vielleicht sogar von NHL-Spielern oder von Journalisten drumherum, dann könnte ich die zwischen die normalen Vorschau-Sendungen schieben. An der Stelle gibt es dann noch mehrere Aufgaben für euch. Urlaubszeit ist auch die Zeit, wo ihr ein bisschen die Spotify-Karte ist es zumindest füllen könnt. Also falls ihr irgendwo im Urlaub seid und über Spotify den Podcast hört, hört doch einfach im Urlaub mal kurz rein. Dann gibt das bei mir so ein kleines eingefärbtes Landkärtchen von dem Land, wo ihr das dann abgerufen habt. Finde ich immer ganz interessant. Auch mal zu sehen, wo ihr überhaupt im Urlaub seid, ist ja auch immer ganz schön. Oder aber auch andere, es gibt ja auch teilweise, muss ich sagen, regelmäßig Leute, die dann, glaube ich, aus Schweden, teilweise aus der Türkei, andere Länder auch den Podcast hören. Also auch da natürlich bitte, wenn ihr das Ganze macht, sehr, sehr gerne dann auch entsprechend dort aus den Ländern hören. Dann sehe ich das auch. Das ist Aufgabe Nummer 1, also die Karte weiterzufüllen. Aufgabe Nummer 2 ist, wenn ihr noch eine Idee oder einen Wunsch habt für eine Art Sendung zu irgendeinem Thema in der Sommerpause, gerne reinschicken. Ich habe immer noch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, immer noch auf der Halde das Thema Rivalitäten, um da ein bisschen mehr einzusteigen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich ja zumindest mal eine Folge jetzt für diesen Sommer. Und die dritte Aufgabe für euch ist, Vorschläge zu machen, nach welchem Kriterium ich denn die Vorschau-Sendungen einteilen soll. Also, was ich schon verraten kann, ist, dass es wieder nach Divisions gehen wird, weil ich glaube, es macht wenig Sinn, das Ganze irgendwie komplett auf die Liga aufzuteilen. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich gehe jetzt mal von A bis Z in Anführungsstrichen, gibt es ja dann nicht, und könnte da eben die Teams durchgehen. Ich halte es aber schon für sinnvoller zu sagen, ich mache das Ganze en bloc dann auf die Divisions, denn da ist ja dann schon auch so ein bisschen interessant die Nähe, was hat das eine Team gemacht, was hat das andere Team gemacht. Also da auch nochmal an euch die Bitte, es gab ja schon viele verschiedene Dinge, ich habe schon mal, glaube ich, von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, nach der Halle, ich habe nach der Hallengröße das Ganze schon mal gemacht und so weiter. Da eure Ideen, nach welchem Kriterium oder nach welchen Kriterien ich vielleicht die Vorschau-Sendungen einteilen könnte. So, das war dann doch eine relativ lange Einleitung, aber jetzt steigen wir ein mit den Verträgen und eben auch mit den Trades, die seit der letzten Folge passiert sind. Da waren dann zum Schluss unter anderem die Verträge dabei von Ryan McLeod, von Nico Sturm, Lars Eller war, glaube ich, mit dabei, bei Ottawa, Keandre Miller, der ja dann gewechselt ist zu den Carolina Hurricanes und so weiter. Und wir steigen jetzt hier mal ein mit, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, den hatte ich noch nicht, Evgeny Dadonov. Der hat einen neuen Vertrag bekommen bei den New Jersey Devils, 1 Million pro Jahr. Das ist übrigens mein Threshold. Also alles, was unter 1 Million ist pro Jahr, auf die Verträge gehe ich jetzt hier aktuell nicht mit ein. Dementsprechend, falls ihr da Verträge habt, wo ihr irgendwie nochmal einen Kommentar zu haben wollt, auch da gerne dann entsprechend info@sportpassion.de, atlas_mar, Instagram, X und so weiter, Blue Sky, wo ihr mich erreichen könnt, da gerne dann anschreiben. Ja, ein Jahresvertrag von Dadonov, der ist mittlerweile auch schon 36 Jahre alt, für 1 Million kannst du da nicht so viel falsch machen als Dev-Player. Anthony Mantha geht zu den Pittsburgh Penguins, 2,5 Millionen für ein Jahr. Ja, auch die Penguins brauchen zumindest mal normale NHL-Spieler, die irgendwo ins Liner passen. Die sind ja, im Grunde wird es überall jetzt gesagt, somit das einzige Team, was im Prinzip ja einen Rebuild macht, also was bereit ist sozusagen fast, ne, außer Sidney Crosby, alles abzugeben an Spielern. Und ja, die müssen jetzt irgendwo eben dann auch schauen, dass sie da auch noch NHL-Ready-Spieler bekommen. Bei Mantha ist es so, der hat in den letzten beiden Jahren zusammen, nicht in einem Jahr, sondern zusammen, 31 Partien absolviert. Also da auch ja, nicht so gut unterwegs gewesen. Ich glaube, häufig verletzt eben entsprechend auch. Und vielleicht so ein bisschen die letzte Chance für ihn. 2,5 Millionen klingt jetzt erstmal relativ viel für einen Spieler, der die letzten Jahre nicht gespielt hat. Aber A, die Penguins können sich das in dem Fall dann auch leisten. Und B, ist es eben auch nur ein Einjahresvertrag, ein Show-Me-Vertrag. Und für ihn vielleicht die letzte Chance, mit 30 doch nochmal irgendwo in der NHL Fuß zu fassen. War ein Spieler, von dem ich mir lange Zeit viel erhofft habe. Da ist nicht so viel bei rausgekommen. Also in dem Fall dann entsprechend jetzt vielleicht die letzte Chance für Anthony Mantha. Ja, Soderblom, 2-Jahres-Vertrag verlängert als Restricted Free Agent, 1,125 pro Jahr. Ist vollkommen in Ordnung für einen Spieler in dem Alter. Cody Glass, 2,5 Millionen für die New Jersey Devils. für die nächsten 2 Jahre. Auch das ist okay, der geht dann in die Unrestricted Free Agency. Mason Appleton, 2,9 Millionen für 2 Jahre bei den Detroit Red Wings. Auch Dev Player, Center, beide Verträge jetzt bei Glass und Appleton in Ordnung. Emil Heinemann haben wir jetzt noch hier für 2 Jahre. Ja, auch ein Restricted Free Agent, junger Spieler, 1,1 Millionen pro Jahr. Das ist auch in Ordnung. Keaton Korzak bekommt einen 4-Jahres-Vertrag, 3,25 Millionen. Naja, irgendwer muss Verteidigung spielen bei den Vegas Golden Knights, denn Alex Pietrangelo habe ich schon erwähnt, der wird entweder nächstes Jahr nicht spielen oder sogar komplett seine Karriere beenden. Und dementsprechend muss da eben Vegas auch Spieler aufstellen. 24 Jahre alt, 4-Jahres-Vertrag für ihn, ja, 3,25 Millionen. In 3 Jahren unterhalten wir uns nicht mehr drüber. Da wird ein Verteidiger aus dem dritten Verteidigerpaar eben das Geld verdienen. Das ist auch in Ordnung. Pius Suter bekommt einen 2-Jahres-Vertrag, 4,125 Millionen bei den St. Louis Blues. Ist ein guter Vertrag, finde ich. Ist nicht so viel, wie ich fast für ihn erwartet hätte. Also, ne, das hätte auch schon ein bisschen mehr sein können entsprechend. Und von daher auch ein guter Deal für die St. Louis Blues, die mir irgendwie, ja, das ist eine ganz gute Offseason gewesen. Ich meine, er hat 25 Tore gemacht jetzt im letzten Jahr. Also auch da, wenn man das vergleicht mit anderen Spielern, hätte er durchaus auch mehr verdienen können. 2-Jahres-Vertrag ist auch in Ordnung. Machst du dich nicht lange, oder ja, legst du dich nicht lange fest und versuchst da auch weiterhin die Notwendigkeit, sehr gute Leistungen abzuliefern. Nyquist für 1 Jahr nach Winnipeg. Center, ja, brauchen sie. 3,25 Millionen passt. Morgan Frost als Restricted Free Agent, ein 2-Jahres-Vertrag, 4,375. Ja, ist halt jetzt die Frage, ob es nicht hätte ein bisschen länger sein können, ne? Also vielleicht auch etwas, wo er sich doch schon ein bisschen mehr von erhofft hat, denn so ein 2-Jahres-Vertrag, auf der anderen Seite ist fürs Team natürlich auch ein Risiko, dass du sagen musst, er ist danach Unrestricted Free Agent. Also ja, beide mit Potenzial, ist nicht zu viel Geld. Also bin ich gespannt, wie sich das mit Morgan Frost in Calgary entwickelt. Brent Burns bekommt einen 1-Jahres-Vertrag. Ja, hier steht jetzt eine Million Dollar für 1 Jahr bei der Colorado Avalanche. Und das ist ein Vertrag, der hat sehr, sehr viele Bonuszahlungen mit drin. 3 Millionen schon bei 10 Spielen, die er absolviert. Und die wird er garantiert machen. Danach kommt nochmal 1 Million dazu, wenn er 70 Spiele macht mit 23 Minuten pro Partie. Das hoffe ich nicht, dass dieser Bonus ausgezahlt wird, denn dann muss irgendwas in der Verteidigung der Avs nicht stimmen. Ansonsten, Brent Burns, viel kritisiert, auch von mir in der Saison, auch in den Playoffs. Wenn du aber weißt, wie du ihn einsetzen kannst, und das kann man ja so ein bisschen vergleichen mit zum Beispiel der Situation jetzt mit Jeff Petrie, der ja in Florida ist. Vorher war es da Oliver Ekman-Larsson, Nate Schmidt. Das ist so, wenn du im dritten Verteidigerpaar einen Verteidiger hast, der ansonsten in anderen Teams viel mehr machen müsste und gar nicht mehr das machen oder das machen müsste, was er gar nicht mehr kann, dann ist das schlecht. Wenn du aber wie bei Colorado ihn ins dritte Verteidigerpaar stellen kannst, ihn vielleicht mal im zweiten Powerplay mit einsetzen kannst, falls mal jemand verletzt ist, auch mal 1-2 Wochen hochziehen kannst, das ist auch in Ordnung und dementsprechend kein großes Risiko. Allerdings muss man auch sagen, 3 Millionen schon mal im nächsten Salary Cap verbrannt, wenn er diesen Bonus hat, den er ja wahrscheinlich bekommt. Also ja, das ist dann natürlich auch ordentlich. Sein alter Verteidigungskollege Dmitri Orlov, der bekommt einen 2-Jahres-Vertrag für 6,5 Millionen bei den San Jose Sharks. Ist, glaube ich, so ähnlich wie der Vertrag, den er hatte. Mal kurz reingehen in das, was er vorher hatte in den letzten Jahren und vielleicht aus seiner Sicht so ein Stück weit enttäuschend. Ich glaube, er hätte sich einen längeren Vertrag gewünscht und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, aber ja, der Markt war für ihn dann auch nicht so doll und so richtig gut waren die Leistungen in Carolina zum Schluss auch nicht mehr. Genau, 7,75 Millionen hatte er einen 2-Jahres-Vertrag die letzten beiden Jahre in Carolina. Ja, und auch Term ist nicht so lange, ne? Also auch da muss man sagen, das muss ich zum Beispiel auch loben, Teams wie die Sharks, auch andere Teams, die Spieler brauchen, die haben sich schon ihre Akteure geholt, aber die Tendenz zu langen Verträgen ist nicht mehr so da. Also wenn ich jetzt auch hier die Übersicht mir anschaue, es gibt in dieser ganzen Übersicht, ich schaue jetzt mal, 1, 2, 3, vier, fünf Verträge, die länger sind als 2 Jahre. Ansonsten sind alles 2 Jahre, sind glaube ich ungefähr, weiß nicht, 25, 30 Spieler, die ich hier jetzt auf einer Seite dargestellt habe. Das zeigt schon die Tendenz, jetzt zum Beispiel auch, das ist ja dann, ich will nicht sagen die Resterampe, aber das sind die Spieler, die nicht direkt als erstes weggegangen sind zur Free Agency. Und bei denen ist schon die Tendenz da, dass die Teams sagen, okay Leute, ihr könnt vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen mehr Geld bekommen, als ihr vielleicht dann bei einem anderen Team bekommt, aber ihr kriegt keine Term. Also ihr kriegt nicht einen 3-, 4-, 6-Jahres-Vertrag, sondern 2 Jahre und dann schauen wir mal weiter und dann sind wir eben wieder flexibel, wenn vielleicht andere Spieler da sind, wenn der Salary Cap noch mehr gestiegen ist, dann können wir wieder neu handeln, sagen die Teams, und das passiert jetzt hier, glaube ich, auch bei Dmitri Orlov. Dann der letzte, der größte Free Agent, der noch zur Verfügung stand, Nikolaj Ehlers, geht zu den Carolina Hurricanes. Sie bekommen endlich mal einen Scoring-Winger, der über die Sommerpause hinaus bei ihnen ist. Jake Günzel vor 2 Jahren, also letzten Sommer quasi, vor 2 Saisons, letzten Sommer gegangen. Dann Mikko Rantanen nur kurz da gewesen, wieder zurückgechailet worden in die Western Conference. Und jetzt jemand, der vom besten Team der Liga, von den Winnipeg Jets, kommt zu den Carolina Hurricanes. Nikolaj Ehlers, 29 Jahre alt, der bekommt auch keinen Maximum-Deal, sondern nur in Anführungsstrichen 6 Jahre, 8,5 Millionen pro Jahr. Da muss man sagen, da hätte ich vor 1-2 Jahren noch gesagt, das ist zu viel. Jetzt in der aktuellen Salary Cap Situation ist es wahrscheinlich angemessen. Was man aber auch sagen muss, er hat noch nie mehr als 29 Tore gemacht. Allerdings auch trotzdem sehr, sehr zuverlässig. Also wenn ich hier durchschaue, in seiner ersten Saison hat er 15 Tore in 72 Partien. Danach im Grunde durch die Bank 20 oder mehr. Eine Ausnahme, hat ein Jahr gehabt, da hat er nur 45 Spiele gemacht. Da waren es 12 Tore, da wäre er irgendwo bei 20 rausgekommen. Also sehr zuverlässiges Scoring. Letztes Jahr 24 Tore in 69 Partien. Wäre auch ein Schnitt in Richtung 28, 29, 30 Tore dann gewesen für die Saison. Und was man eben bei ihm immer festgestellt hat, er hat relativ wenig Eiszeit gehabt. Also es war dann nie so, dass er so richtig zu den ersten Spielern gehörte bei den Winnipeg Jets, weil er auch kritisiert wurde, auch bei früheren Trainern bei den Jets. Und Nikolaj Ehlers könnte jetzt eben bei den Carolina Hurricanes eine etwas andere Rolle bekommen, etwas mehr Spielzeit, vielleicht auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, so ein bisschen eine Chaos-Komponente auch reinzubringen. Jemand, der auch sehr schnell ist, der auch Dinge alleine machen kann. Das deutsche Team hat es leidlich erfahren bei der Weltmeisterschaft, wo er ja dann kurz vor Schluss, meine ich, den Ausgleich geschossen hat gegen uns. Und das ist schon etwas, ja, was Carolina immer wieder sucht. Er ist nicht die Top-Kategorie. Also er ist kein Rantanen, er ist auch für mich kein Günzel. Die sind noch mal eine Stufe drüber, speziell Rantanen. Aber trotzdem ist er jetzt in dieser Saison vielleicht der beste Torjäger gewesen, der schnellste Torjäger gewesen. Jetzt klingt das natürlich vielleicht ein bisschen komisch, weil ich sage, er hat nie 30 Tore gemacht. Naja, aber wenn man mal schaut, Mitch Marner ist kein Torjäger, der ist eher mehr ein Spielmacher. John Tavares, ja, der hat seine Tore gemacht, aber als Center auch eine etwas andere Position. Und Ehlers ist eben ein Flügelstürmer, der sehr gut treffen kann, der, würde ich sagen, jetzt an den 30 kratzen muss. Also für mich, für ihn persönlich, aber auch für die Carolina Hurricanes lohnt sich dieser Deal nur, wenn er 30 plus Tore macht. Und das zwar, sage ich jetzt einfach, die nächsten 3 Jahre. Ansonsten ist das Potenzial eben nicht ausgeschöpft, was da ist. Und dann ist es wieder so, dass wir sagen, hey Mensch, die haben keinen Torjäger. Aber wenn das Ganze funktioniert, auch das muss man ja an der Stelle dann erwähnen, ist es ein sehr, sehr guter Deal für die Hurricanes. In 2 Jahren, wie gesagt, werden die 8,5 Millionen keinen mehr wirklich nutzen. Anthony Beauvillier bleibt, muss ich mal gucken, war der überhaupt in Washington? Oha, das ist so jetzt so langsam verschwimmen hier auch die Grenzen. Wer war jetzt wo? Wer geht wohin? Doch, der war in Washington, richtig, gekommen aus Pittsburgh. Okay, dann habe ich mich doch nicht gehört. Und der bleibt in Washington, 2-Jahres-Vertrag unterschrieben für 2,75 Millionen pro Jahr mit 8, vollkommen in Ordnung. Auch da wieder die Teams, ja, er kriegt einen Deal, aber keinen lang. Es war übrigens jemand, der, fand ich, sehr oft erwähnt wurde, auch so bei Gerüchten. Da hätte ich mir auch vorgestellt, dass der eher so 3, 4 Millionen verdienen kann bei einem Team. Entweder hat er die Angebote nicht bekommen oder er fühlt sich mit der Rolle da in Washington ganz wohl. Also fand ich ein Stück weit ein bisschen wenig was da dann gezahlt wurde. Dimitri Voronkov, 2-Jahres-Deal, 4,175 Millionen bei den Columbus Blue Jackets. Passt, ist ein Bridge-Deal, der ist danach immer noch Restricted Free Agent. Finde ich in Ordnung. Könnte man jetzt darüber diskutieren, dass es auch ein Stück weit zu viel ist an Geld. Mein 20-Minuten-Timer hat übrigens gebimmelt jetzt, also kommt ungefähr hin, aber ich bringe das hier jetzt thematisch noch zu Ende. Also Voronkov, 2-Jahres-Vertrag, 4,175 Millionen pro Saison, das passt. Ist in Ordnung und für Columbus auch so okay. Ty Cartier bekommt einen 2-Jahres-Vertrag. Auch er bleibt Restricted Free Agent danach. 1,25 Millionen bei den Seattle Kraken. Das passt auch. Cameron York bekommt einen 5-Jahres-Deal. 24 Jahre alt, 5,15 Millionen pro Saison für die nächsten 5 Jahre. Das kann ein Deal werden, der für die Philadelphia Flyers richtig, richtig gut ist. Könnte jemand sein, der am ersten Verteidigerpaar vielleicht so ein bisschen schnuppert, hat schon mal 10 Tore gemacht, das muss man ja sagen, in dem Alter als Verteidiger, also vielleicht nicht seine Spezialität, aber wenn er gesund ist und wenn er wirklich seine 82 Spiele macht, dann kann der auch über 10 Tore, 40, 50 Punkte machen als Verteidiger und dafür wären dann diese 5,15 Millionen vollkommen in Ordnung. Jack McBain, ein 5-Jahres-Vertrag bei den Utah Mammoth. 4,25 Millionen als Center, auch der Deal passt. Ist jetzt nicht der große Name, aber einfach jemand, der solide da auch spielen kann und eben entsprechend auch wieder in 2 Jahren wird es keinen so richtig jucken, diese 4,25 Millionen. Und auf der Center-Position solltest du ja auch wirklich immer gut aufgestellt sein. Dann kommt Josh Manson. Der hat seinen Vertrag verlängert. Der wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. 3,95 Millionen. Ja, ist 33. Er hatte einfach diese physische Komponente, die die Abwehr von Colorado sonst nicht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass sie jemanden wie ihn, jetzt nicht zwangsläufig ihn, aber jemanden wie ihn halten. Das Problem bei Manson ist, er ist häufig verletzt gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, letzte Saison war sogar eine relativ gesunde Saison für ihn. Und wenn er gesund ist, dann bringt das natürlich was. Dann ist er ein wichtiger Teil bei den Fs. Ja, gut, 48 Spiele, nee, war auch nicht so doll. Vorher das Jahr war es, genau, 76 hat er da gemacht. Also seit dem Stanley Cup übrigens, er hat einmal 27 Spiele gemacht, dann 76, dann 48. Und da sieht man schon, also so 60 bis 70 Partien sollten es schon sein, die er absolviert. Und dann ist es okay. Wie gesagt, er ist dann eher irgendwann so in Richtung zwischen zweite und dritte Verteidigerpaar, aber die 3,95 Millionen sind passend, finde ich, für ihn, auch für das Alter 33, auch da nicht zu lang der Deal. Ich glaube, er ist dann 36 am Ende, wenn er den Vertrag erfüllt hat. Das ist auch etwas, kann ich sagen, ja, okay. Dann Jeff Skinner ist untergekommen, nicht mehr in Edmonton, aber er bleibt in der Division bei den San Jose Sharks. 3 Millionen für ein Jahr, ja, im Prinzip auch so ein Prove-Me-Contract. Ich will ihn nicht mit Manta vergleichen, aber die Situation in der Karriere ist ähnlich. Bei Jeff Skinner auch, kannst du jetzt noch in der NHL bleiben, dann zeig uns das bitte. Auch da wieder ein Team wie San Jose, natürlich geben die keine langen Contracts raus. Also überhaupt nicht, ne? Sie haben ja Vlasic rausgekauft, aus dem Deal habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt gehabt. Vlasic rausgekauft, der ja lange Zeit bei ihnen Verteidiger war und die wollen ihre jungen Spieler reinbringen, ganz klar. Sie brauchen aber auch NHL-Spieler, die eben auch Erfahrung haben. Dafür ist Jeff Skinner in Ordnung. Ein Jahr machst du nichts mit kaputt. Vielleicht, wenn er gut spielt, kannst du ihn nochmal tauschen zur Trade Deadline. Auch das ist etwas übrigens, was man bei einigen Teams beachten muss, die jetzt nicht so gut sind, dass da manchmal auch Verträge gemacht werden, um die Spieler dann irgendwann in der Saison abzugeben. Ist auch sehr legitim. Kommen wir gleich bei den Trades noch zu. Und Morgan Barron, 2-Jahres-Vertrag bei den Winnipeg Jets. Ja, ist eben jemand für die vierte Reihe und mit knapp unter 2 Millionen pro Jahr ist das auch in Ordnung. Skinner übrigens 3 Millionen bei den Sharks. Die Sharks müssen, glaube ich, noch gucken, dass sie an den Salary Cap Floor rankommen. Was heißt das? Es gibt natürlich ein Ceiling, also du darfst nicht über das Limit von 95,5 Millionen gehen in diesem Jahr, aber es gibt auch einen Floor, nee, da sind sie schon drüber. Der liegt bei 70,6 Millionen. Die Sharks sind aktuell drüber. Ich will mal einmal gucken, ob es ein paar Teams gibt, die da noch drunter liegen. Im Moment die Ducks mit 66,51 Millionen. Das heißt, Anaheim, Ich weiß gar nicht, wie die Regelung dann ist, ob sie das Geld dann irgendwie in den Pott bezahlen, wenn sie den Vertrag nicht haben. Müsste ich mal nachgucken für eine der nächsten Sendungen. Auf jeden Fall solltest du diesen Floor im Normalfall erreichen. Jetzt haben ihn alle Teams erreicht, mit Ausnahme der Anaheim Ducks. Und auch die werden das noch schaffen, dann entsprechend vor der Saison. Dann gehen wir noch ganz schnell auf ein paar Trades ein. Und zwar haben wir hier die Montreal Canadiens tauschen Bolduc gegen Mayu. Ja, Bolduc war überflüssig geworden, beziehungsweise Mayu ist für die St. Louis Blues jemand, der die Verteidigung jünger macht, verstärkt und da entsprechend auch als Restricted Free Agent einen neuen Vertrag dann bekommen kann. Bolduc ist jemand als Depth Player für die Canadiens, aber auch er, junger Spieler, auch der kann noch als Restricted Free Agent einen relativ kostengünstigen Vertrag bekommen. Sam Lafferty geht von den Buffalo Sabres zu den Chicago Blackhawks. Das ist so ein Deal für mich, wo sie ein bisschen Cap Space mit reinnehmen. Auch jemand, der in der NHL spielen kann, aber keiner, der jetzt irgendwie da entsprechend ein riesen Paket machen wird. Nedeljkovic geht zu den Sharks als Dev-Torwart. Georgiev wird wahrscheinlich auch da keinen neuen Vertrag bekommen. Das ist auch in Ordnung. Kendry Miller hatte ich vorher schon drüber geredet. Was haben wir hier noch? Matt Dumba wechselt zusammen mit einem Zweitrunden-Pick von den Dallas Stars zu den Pittsburgh Penguins. Warum? Weil das Gegenstück, was sie bekommen, Vladislav Koljatschonok wahrscheinlich, weil der einfach nur einen Basic-Deal hat und damit sparen die Dallas Stars 3,75 Millionen an Gehalt. Das ist einfach der Grund und dementsprechend, sie können ihn da parken, glaube ich, in den Minor Leagues. Das war ein Salary Cap Dump, dafür zahlen sie noch einen Zweitrunden-Pick an die Penguins. Guter Deal für die Penguins und Dallas brauchte halt den Platz und Matt Dumba, machen wir uns nichts vor, hat er jetzt auch nicht super gespielt da. Dann, die Ära Ryan Reeves ist zu Ende bei den Toronto Maple Leafs. Ja, war ein Deal, der nicht gepasst hat, er hat sie nicht härter gemacht, er hat eher teilweise Salary Cap Space weggenommen, also etwas, was nach hinten losgegangen ist. Ja, und die Sharks brauchen halt auch mal jemanden, der die Rookies beschützt, wobei ich nicht glaube, dass Ryan Reeves da sehr viel Spielzeit bekommen wird, sondern auch da eher dann auf der Tribüne sitzen wird oder weiß ich nicht, ob er sie ihn irgendwo in der Minor League parken können. Und dann noch ein interessanter Trade. Arthur Seelofs geht zu den Pittsburgh Penguins von den Vancouver Canucks. Da hat auch jemand von euch eine Frage gehabt letztens, also quasi damit wird das Ganze aufgelöst. Und Chase Stillman, der geht zu den Vancouver Canucks und ein Viertrunden-Pick. Seelofs ist jemand, der die Torhüter-Position besser macht bei den Pittsburgh Penguins, ist jemand, der bei den Vancouver Canucks einfach dann im Depth-Chart auf der Torhüter-Position eben entsprechend hinten feststeckte, hinter Thatcher Demko und Kevin Lankinen. Das habe ich schon erwähnt, die bekommen dieses Jahr 9,5 Millionen, ab der nächsten Spielzeit 13 Millionen, ich weiß nicht wofür, aber es ist immer so, dass Vancouver da viel Geld ausgibt und da war eben dann der dritte Torhüter überflüssig. Und mit Seelofs, finde ich, haben sich die Penguins einen Torhüter geangelt, der jetzt erstmal im zweiten Vertragsjahr ist, einen neuen Vertrag braucht, ist auch Restricted Free Agent. Also sie haben da auch wieder die Sicherheit, dass er nicht sofort weg ist. Ja, ist ein Trade, der für mich passt und der dann eben entsprechend auch Sinn macht. Was ich jetzt hier gerade vermisse in dieser Trade-Übersicht, ist ein Minor Trade von den Edmonton Oilers und dem Tampa Bay Lightning. Ach, da ist er. Und zwar bekommen die Edmonton Oilers Isaac Howard von den Tampa Bay Lightning und geben dafür Sam O'Reilly ab. So, Howard ist 21 Jahre alt, der ist Left Wing und O'Reilly ist 19 Jahre alt. Jetzt will ich einmal gucken, welche Draft-Positionen das waren. So, Sam O'Reilly war der Erstrundenpick vom letzten Jahr der Edmonton Oilers und jemand, der einfach noch ein paar Jahre weg ist von der NHL. Dementsprechend konnten sie ihn abgeben, wobei man natürlich auch sagen muss, damit ist der Prospect Pool wieder am einen Spieler ärmer. Aber das ist kein Spieler, der jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren geholfen hätte. Bei Isaac Howard ist das so, das war auch ein Erstrundenpick, aber 2022. Der hat sich schon ein bisschen entwickelt, der ist schon etwas besser eben entsprechend an der Stelle und damit ist er jemand, der vielleicht auch reinrücken kann, direkt ins Lineup der Edmonton Oilers. Er hat, glaube ich, 26 Tore gemacht am College. Also durchaus jemand, wo man sagen muss, vielleicht jetzt mal eine andere Idee bei den Oilers, die ja in den letzten Jahren zum Beispiel mit einem Skinner, zum Beispiel mit einem Arvidsson versucht haben, mit Veteranen die Flügelpositionen zu besetzen. Cole Perry hat da ja auch gespielt, wobei das eigentlich, sage ich jetzt mal, wirklich erfolgreich war. Aber jetzt ist vielleicht die Philosophie, dass man sagt, okay, komm, wir haben jetzt jemand, der vergleichsweise jung ist als Spieler, 21 Jahre, der ist natürlich noch nicht so erfahren, aber ob wir da jetzt jemanden hinstellen, der vielleicht über seinen Zenit hinaus ist oder jemand, der noch wirklich Potenzial hat und der vielleicht neben einem Dreiseitel oder neben einem McDavid, je nachdem, wo sie ihn aufstellen wollen, richtig nach vorne kommt, richtig auch sich entwickeln kann, richtig lernen kann, dann ist das, finde ich, eine ganz nette Idee und einfach mal eine andere Variante. Und das muss ich sagen, das hat mir gefallen, dieser Trade. Hat sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Edmonton Oilers. Natürlich kannst du vielleicht auch nach 40 Spielen sagen, naja, pass auf, der ist komplett überfordert, das bringt nichts. Sie parken ihn nur in den Minor Leagues. Ja, okay, aber was hast du dann dafür abgegeben? Du hast einen Prospect abgegeben. Für den Prospect hättest du, glaube ich, keinen so wesentlich besseren Spieler bekommen. Und was man ja auch sagen muss, ist, dass Isaac Howard natürlich relativ wenig verdient, und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern auch die beiden Jahre danach. $950,000 für 3 Jahre. Und wie gesagt, lass den 20 bis 30 Tore machen, und tut mir leid, aber das ist ja möglich, finde ich. Also das ist schon etwas, wo ich sage, hey, oh, ne, das kann der schaffen. Matt Savoy ist auch noch mit dabei, auch noch ein kostengünstiger Spieler. Und also das ist für mich, finde ich, jetzt erstmal ein netter Twist bei den Edmonton Oilers. Da muss man sehen, was bei rauskommt, aber sie sind jetzt im Moment unter dem Salary Cap, sind also Cap Compliant im Moment, und von daher, ja, kann man da vielleicht eine etwas andere Herangehensweise an das Thema Verstärkung in der Sommerpause sehen bei den Edmonton Oilers. So, jetzt bin ich an der 30-Minuten-Grenze, sorry dafür, aber ich finde, das passte thematisch da noch mit rein. Und ansonsten habe ich ja im ersten Teil schon alles gesagt, also ihr habt ein paar Aufgaben, meldet euch, hört den Podcast aus dem Urlaub, und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.